Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Herr Oberbürgermeister, auf dem Ärztetag in Mainz im Mai dieses Jahres schlug der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Hoppe, vor, in Deutschland eine Debatte über Priorisierungen in der Medizin zu führen. Die heimliche Rationierung, so Hoppe, bei der die Entscheidung auf der Mikroebene zwischen Arzt und Patient verlagert wird, muss aufhören. Wir brauchen eine offene Priorisierungsdebatte, wie sie in anderen Ländern seit 20 Jahren geführt wird. Die Reaktionen waren verheerend. Dem Präsident begegnete empörte Ablehnung auf breiter Front. Sie gipfelte in der wiederholten Äußerung der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die Vorschläge des Präsidenten seien menschenverachtend und in ihrem Verständnis von Humanität und in Artikel 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Allerdings ließ die Bundesgesundheitsministerin bei ihren weiteren Ausführungen eine ungewöhnliche Lesart von Priorisierungen erkennen. Sie verstand unter Priorisierung, dass es, Zitat, eine Liste von Krankheiten gibt, die man behandelt und andere nicht, Zitat Ende. Mir ist kein seriöser Teilnehmer der Debatte bekannt, der dieses unter Priorisierung verstehen würde. So einfach macht es sich niemand. Auch wenn die Vorstellungen der Ministerin von Priorisierung den Charakter eines Alleinstellungsmerkmals haben, möchte ich trotzdem die Frage untersuchen, sind Priorisierungen in der Medizin menschenverachtend? Lassen Sie mich eingangs auf einige Fakten eingehen. In der Wissenschaft, daher komme ich, sind Priorisierungen ein selbstverständliches, geradezu unaufgeregtes Thema. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt gleich eine ganze Forschergruppe zum Thema. Wird hier menschenverachtendes Gedankengut mit Steuergeldern subventioniert? Zahlreiche nationale und internationale Konferenzen mit hochrangigen Experten widmen sich der Priorisierung. Alles Ansammlungen von Menschenverachtung? Die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer hat gleich zweimal zum Thema Stellung genommen. Sie hat Priorisierungen befürwortet und Kriterien für vertretbare Priorisierungen entwickelt. Ist das Gremium nun vollends der Menschenverachtung anheimgefallen? Als Vorsitzender dieses Gremiums bin ich naturgemäß subjektiv beeinflusst. Trotzdem bitte ich Sie, mir zu glauben, dass wir beim besten Willen nichts Menschenverachtendes im Schilde führten. In anderen Ländern haben die Regierungen Kommissionen zur Priorisierung eingesetzt, haben diese Vorschläge unterbreitet, die politisch dann umgesetzt wurden. Deren Gesundheitssysteme belegen nicht selten die vorderen Plätze in internationalen Rankings. Und interessant zu wissen, alle Priorisierungsentscheidungen nach vorheriger Diskussion haben letztlich zu milden Ergebnissen geführt. Nirgendwo wurde Kahlschlag betrieben, nirgendwo waren die Resultate menschenverachtend. Kurzum, Priorisierungen sind in der Wissenschaft und international ein anerkanntes und akzeptiertes Mittel zur Begrenzung der Ausgaben im Gesundheitswesen. Und man muss es allen Empörten sagen, es gibt Priorisierungen bereits in Deutschland, und zwar auf der Grundlage eines Gesetzes. Ich denke an die Verteilung von Transplantaten. Hier schreiben die Verteilungsrichtlinien eindeutige Priorisierungen vor und sie dienen dem Wohl der Patienten. Nieren werden bevorzugt transplantiert, wenn sie wahrscheinlich eine längere Funktionsdauer im Empfängerorganismus haben. Kinder bekommen bevorzugt Nierentransplantate, weil sie sonst größeren und irreversiblen Schaden nehmen als Erwachsene. Ist das menschenverachtend? Ein aktuelles Beispiel sei ergänzt, es wurde bereits gesagt, Wenn man bei der Impfung für die Schweinegrippe eine Reihenfolge festlegt, wer zunächst geimpft werden soll, dann ist das eine Priorisierung in Reinkultur. Sie wird übrigens unterstützt von guten Argumenten, zunächst die Schwachen und die Gefährdeten zu schützen, auf diese Weise die Verbreitung der Grippe am effektivsten einzugrenzen und den Schaden in seiner Gesamtheit zu minimieren. Ist das menschenverachtend? Offensichtlich sind die Äußerungen der Ministerin wohl politisch zu verstehen. Das will heißen, inhaltlich kann sie es gar nicht ernst gemeint haben. Es ging ihr wohl eher um eine möglichst augenfällige Diskreditierung des politischen Gegners. Denn mittlerweile hat sich der Pulverdampf der Empörung verzogen und siehe da, man hört andere Stimmen. So bekundete Daniel Bahr, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Professor Hoppe habe im Prinzip recht und man müsse das Thema sachlich diskutieren. Allerdings, das ist in einem Wahljahr aber schwierig. Zitat. Auch der gesundheitspolitische Sprecher Hans-Georg Faust bestätigte, der Präsident habe die richtige Diskussion begonnen, allerdings zum falschen Zeitpunkt. Kein Politiker, so Faust, wird eine solche Debatte im Bundestagswahljahr führen wollen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, diese Äußerungen lassen freiwillig auf ein merkwürdiges Demokratieverständnis schließen. Im Wahljahr, wenn der Bürger etwas zu entscheiden hat, dürfen bestimmte Themen nicht diskutiert werden. Das sparen wir uns auf, bis der Bürger erstmal nichts mehr zu entscheiden hat. Kurzum, meine Damen und Herren, die Empörung über den Vorschlag von Professor Hoppe verhielt sich umgekehrt proportional zur Aufrichtigkeit der Diskussion. Soweit zur politischen Dimension des Streites. Lassen Sie mich auf die Inhalte der Debatte eingehen. Was kann mit Priorisierung vernünftigerweise gemeint sein? Worum geht es? Zunächst müssen wir uns die Situation der Gesundheitsausgaben anschauen. Bei neuer, kostspieliger Diagnostik und Therapie, die wir ja alle im Grunde wollen, die wir begrüßen, von der wir profitieren. Bei einer sinkenden Lohnquote und einem demografischen Wandel werden sich die Probleme der Finanzierung des Gesundheitswesens verschärfen. Die Politik in Deutschland hat bislang vor allem auf der Einnahmenseite nach Lösungen gesucht und die Ausgabenseite durch Budgets in bestimmten Bereichen und DRGs im Einzelfall begrenzt. Doch alle Prognosen zu weiteren Entwicklungen deuten darauf hin, dass wir nicht umhinkommen werden, auch die Ausgabenseite differenzierter und vor allem nach medizinischen Inhalten zu betrachten. Denn die Alternative, ständig wachsende Gesundheitsausgaben, steht uns nicht offen und sie ist auch nicht wünschenswert. Ständig wachsende Gesundheitsausgaben führen bei begrenzten Ressourcen, und jeder Staat hat nur begrenzte Ressourcen, zu einer Vernachlässigung anderer öffentlicher Aufgaben und damit übrigens auch zu Nachteilen für die Gesundheit. Man mag trefflich darüber streiten, ob eine vernünftige Grenze der Gesundheitsausgaben mit dem jetzigen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung erreicht ist oder nicht. Ich will diesen Streit heute Abend nicht klären. Unstrittig ist allerdings, dass ständig wachsende Beiträge zur Krankenversicherung irgendwann einmal kontraproduktiv werden. Und die Priorisierungsdebatte ist angesichts dieser Situation nichts anderes als der Versuch, die Ausgabenseite in einer ethisch gerechtfertigten Weise zu strukturieren, endliche finanzielle Mittel transparent und sinnvoll zu verteilen. Zudem muss man sich einmal vor Augen führen, was Priorisierungen sind. In der Priorisierungsdiskussion geht es darum, Vorrangigkeit und Nachrangigkeit in der Versorgung festzulegen. Und ganz wichtig, das müssen wir immer differenzieren, Priorisierung ist nicht gleichzusetzen mit Rationierung. Wir müssen zwischen diesen beiden Bereichen unterscheiden. Priorisierung ist nämlich zunächst nur die Feststellung unterschiedlicher Wichtigkeit. Daraus kann man ganz verschiedene Konsequenzen ziehen. Als Folge von Priorisierung können Mittelverteilungen in beide Richtungen gehen. Ausgleich von Versorgungsdefiziten und Abbau von unwichtigen Versorgungsbereichen. Priorisierungen haben übrigens, und das zeigt die internationale Erfahrung, in einigen Bereichen zu mehr Ausgaben geführt. Bevor jemand ein Urteil über Priorisierung fällt, sollte er sich die Realität des deutschen Gesundheitswesens betrachten. Und vor diesem Hintergrund sind die Urteile über Priorisierung zu fällen. Mit der Einführung von Budgets und DRGs hat der Gesetzgeber implizite, versteckte Rationierungen im Gesundheitswesen ermöglicht. Und mittlerweile liegen verschiedene empirische Belege vor, dass Ärzte nützliche Maßnahmen aus Kostengründen vorenthalten müssen. Die derzeitige versteckte Rationierung durch Budgets und DRGs hat unstrittige Nachteile. Sie ist intransparent, von Haus zu Haus, von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Ja, wir können uns darüber noch nicht einmal Auskunft geben. Dabei läuft man Gefahr, inkonsistent, eventuell irrational zu handeln. Und der Bürger weiß nicht, wer die Verteilungsentscheidungen bei begrenztem Budget anhand welcher Kriterien in welcher Klinik fällt. Das Ganze geschieht ohne wissenschaftliche Begleitung und stellt, ich muss es in diesem Kreise nicht sonderlich erläutern, eine Belastung für das Arzt-Patient-Verhältnis dar. Meine Damen und Herren, die ärztliche Tätigkeit für sich genommen ist kompliziert genug. Es muss nicht jeder Arzt auch noch Experte für versteckte Rationierungen werden. Dies ist aber die Realität. Wir haben ein Durchreichen der Verantwortung für Verteilungen an die Ärzte und vor diesem Hintergrund sind Diskussionsvorschläge zur Priorisierung zu bewerten. Demgegenüber steht die Forderung, das Problem offen anzusprechen und nach anderen Wegen zu suchen. Eine offene Diskussion über Priorisierung scheint fruchtbarer als eine sich möglicherweise still vollziehende Rationierung unter verborgenen, ja unklaren Prioritäten, über die wir uns noch nicht einmal Auskunft geben können. Die Vorteile einer offenen Priorisierung liegen auf der Hand. Diese Entscheidungen können transparent getroffen werden, konsistent und nicht von Haus zu Haus wechselnd. Die Entscheidungen können evidenzbasiert gefällt werden, auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnis mit Bürgerbeteiligung und sie entlasten das Arzt-Patient-Verhältnis. Meine Damen und Herren, in einem Rechtsstaat, wenn sich dieser Staat entschließen sollte, im Rahmen der GKV Priorisierungen anzustellen und eventuell bestimmte Maßnahmen nicht mehr zu finanzieren, dann bedarf es dazu in einem Rechtsstaat einer demokratischen Legitimation. So etwas kann man keiner Profession aufbürden. Hinter den ganzen Bemühungen, um ethisch vertretbare Priorisierungen im Gesundheitswesen stehen im Grunde zwei moralische Überzeugungen. Und wir sollten sie uns vor Augen führen, denn sie passen gut zu unseren sonstigen Überzeugungen. Es ist gerechter, allen Bürgern sozial finanzierten Zugang zu einer Basisversorgung zu ermöglichen, als nur einem Teil der Bevölkerung Zugang zu allen verfügbaren Maßnahmen. Und es geht bei Priorisierungen darum, an den Rändern der Medizin zu sparen, um den Kern der Medizin zu wahren. Priorisierungen sind eine Chance, sich darüber klar zu werden, was wir eigentlich von unserem Gesundheitswesen erwarten. Was sind die vorrangigen Aufgaben und was die nachrangigen Aufgaben unserer Medizin? Noch einmal, Priorisierungen sind der Versuch, Vorrangigkeit in der Gesundheitsversorgung in ethisch akzeptabler Weise festzulegen, um die große Errungenschaft der Gesundheitspolitik, nämlich die sozial finanzierte Versicherung der Bürger im Krankheitsfall zukunftsfähig zu halten. Und eines ist klar, wenn man anhand von Priorisierungen explizite, transparente Rationierungen vornehmen will, dann ist das immer ein Mittel zweiter Wahl. Denn niemand zweifelt daran, dass Rationalisierungen, also Einsparungen, Effizienzgewinne, ohne sinnvolle Maßnahmen vorzuenthalten, zuerst genutzt werden müssen. Die Staatssekretärin hat darauf hingewiesen, ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu. Die erste Priorität haben Rationalisierungen. Aber unter Fachleuten zweifelt auch kaum jemand daran, dass dies auf lange Sicht die Probleme des Gesundheitswesens nicht lösen wird. Und machen wir uns nichts vor. Priorisierungen in der Medizin sind kein Allheilmittel und sie bieten keine einfachen Lösungen. Sie sind, will man sie vernünftig durchführen und ethisch akzeptabel gestalten, keineswegs trivial, sondern durchaus kompliziert. Die Antworten fallen nicht vom Himmel, sondern müssen auch anhand schwierig zu interpretierender wissenschaftlicher Erkenntnisse gefällt werden. Priorisierungen sind inhaltlich und methodisch aufwendig, kurzum, sie sind an sich schon kompliziert genug. Doch damit zurück zur Ausgangsfrage. Sind Priorisierungen in der Medizin menschenverachtend? Nein. Sie sind ein international weithin genutztes und weithin akzeptiertes Instrument, um die Ausgabenseite der Medizin ethisch vertretbar zu strukturieren. Insofern sind sie eher ein Gegenmittel gegen eine unvertretbare, ja, irrationale und heimliche Rationierung, wie sie durch den zunehmenden Kostendruck droht. Explizite, transparente Priorisierung mit demokratischer Legitimation sind nach meinem Urteil geboten. Sie werden übrigens in Deutschland in Einzelfällen längst durchgeführt. Sie sind eine Antwort auf die weiter auseinandergehende Schere zwischen dem medizinisch Machbaren und dem sozial Finanzierbaren. Das Problem in Deutschland ist nur, damit komme ich noch einmal auf die Äußerung der Ministerin zurück, dass Priorisierungen hierzulande politisch tabuisiert werden. Dabei besteht doch kein Zweifel, dass die Zukunft schwierige Probleme mit sich bringen wird und nicht nur die Einnahmenseite, sondern auch die Ausgabenseite in der Medizin einer vernünftigen Prüfung zu unterziehen ist und in ethisch vertretbarer Weise zu gestalten ist. Doch die Politik ignoriert dieses Thema. Und genau das können wir uns nach meiner Meinung nicht erlauben. Lebt Deutschland auf einer Insel, auf der andere Gesetze im Gesundheitswesen gelten? Wohl kaum. Die Probleme im Gesundheitswesen werden nicht dadurch gelöst, dass man die Augen vor Herausforderungen verschließt und internationale, übrigens hochinteressante Erfahrungen schlicht ignoriert. Man kann über Priorisierungen unterschiedlicher Meinung sein. Ich wiederhole mich, sie sind kein Allheilmittel. Und selbstverständlich müssen wir nicht alles, was im Ausland geschehen ist, übernehmen. Doch dieses Thema zu tabuisieren, damit ist niemandem geholfen. Das deutsche Gesundheitswesen ist eine zu wichtige Angelegenheit, als dass man politische Tabus pflegen und seine Kontrahenten mit unsinnigen Vorwürfen behelligen sollte. Die Äußerungen der Ministerin sind nicht nur ein Beispiel für eine ungerechtfertigte, wie ich meine, abträgliche politische Tabuisierung, sondern auch für den politischen Umgang in der Gesundheitspolitik. Doch damit ist niemandem gedient, wenn wir uns Reformen durch Polemik verbauen. Es gibt keine vernünftige Alternative dazu, offen und transparent die verschiedenen Möglichkeiten zu erörtern, die wir angesichts wachsender Mittelknappheit haben. Vorurteilslos zumindest die verschiedenen Optionen zu erwägen. Es gibt keine vernünftige Alternative dazu, den Sachverstand der Wissenschaft und die umfangreichen internationalen Erfahrungen in der Politik zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Es geht darum, sich vorurteilsfrei, offen und sachgerecht zu verhalten. Wie lautete das Motto der Aufklärung bei Immanuel Kant? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mit Verlaub, das gilt doch wohl auch für die Gesundheitspolitik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.